Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur letzten Regierungspressekonferenz dieser Woche in der Bundespressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Zwei neue Sprecherinnen dürfen wir heute begrüßen. Pauline Kopf als neue Sprecherin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Frau von Uslar im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen. Sie sagen gleich ein paar Sätze zu sich.
Sehr gerne. Bitte, Frau Kopf. Genau, mein Name ist Pauline Kopf. Ich bin gebürtige Rheinland-Pfälzerin und habe vorher im Bau- und Finanzministerium in Rheinland-Pfalz gearbeitet, bin jetzt seit 3 Monaten im BMWSB und freue mich auf die gemeinsame Arbeit.
Ganz unsererseits. Alles Gute. Und Frau von Uslar.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Begrüßung. Luisa von Uslar ist mein Name. Ich bin seit einigen Monaten im BMBF und war vorher im Bundestag bzw. im Europäischen Parlament und freue mich, Teil dieser Runde zu sein.
Ganz unsererseits auch Ihnen alles Gute auf gute Zusammenarbeit an dieser und an anderen Stellen. Vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Dann haben wir wie jeden Freitag die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers und dann gleich noch eine Reiseankündigung von Frau Kock.
Ja, vielen Dank. Die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers. In der Tat. Der Bundeskanzler wird am Montag, dem 9. Dezember von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr in einer Videoschalte mit Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen Einsatzgebieten im Ausland sprechen. Anschließend wird sich der Bundeskanzler um 14.30 Uhr im Bundeskanzleramt mit Familienangehörigen von Soldatinnen und Soldaten und Polizistinnen und Polizisten treffen, die sich über die Weihnachtszeit im Auslandseinsatz befinden. Dazu lädt der Bundeskanzler zu einem Adventskaffee und einem persönlichen Austausch ein. Vor dem persönlichen Gespräch mit den Familien wird der Bundeskanzler die Angehörigen presseöffentlich im Bundeskanzleramt begrüßen. Mit der Einladung der Angehörigen ins Bundeskanzleramt und der Videoschalte in die Einsatzgebiete möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für die im Ausland dienenden Frauen und Männer der Bundeswehr und der Polizei und deren Familien zum Ausdruck bringen. Die Trennung voneinander wiegt gerade in der Weihnachtszeit schwer. Der Bundeskanzler führt mit der Einladung und der Videoschalte eine langjährige vorweihnachtliche Tradition im Bundeskanzleramt fort. Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr wird der Bundeskanzler das Präsidium des Deutschen Städtetags im Bundeskanzleramt empfangen. Es geht um einen allgemeinen Gedankenaustausch zu aktuellen politischen Themen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Dienstagvormittag, das ist dann der 10. Dezember, nimmt der Bundeskanzler in Köln an der Betriebsversammlung der Fortwerke GmbH teil. Zuvor wird er sich mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat austauschen. Auf der Betriebsversammlung wird der Kanzler eine Rede halten. Darin wird er einmal mehr die Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland unterstreichen, die gerade jetzt besonders wichtig ist, in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen, wie sie aktuell auch die deutsche Automobilindustrie treffen. Im Anschluss an die Rede des Kanzlers wird es ein Q&A mit dem Betriebsratsvorsitzenden Benjamin Gruschka geben. Am Dienstagmittag begrüßt der Bundeskanzler den Präsidenten der Republik Serbien, Aleksandar Vučić, im sächsischen Freiberg. Auf Einladung des Kanzlers werden die beiden gemeinsam das sächsische Oberbergamt besuchen und über nachhaltige Lithiumgewinnung und damit einhergehende Herausforderungen sprechen. Es wird auch ein bilaterales Gespräch des Kanzlers mit Präsident Vučić sowie Pressestatements geben. Die Erhöhung der Rohstoffsicherheit ist ein wichtiges Ziel der deutschen Bundesregierung und der EU-Kommission. Beide setzen sich zugleich dafür ein, dass beim Abbau von Rohstoffen wie Lithium hohe Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Dazu ist der Bundeskanzler auch im Austausch mit dem serbischen Staatspräsidenten. Am Mittwoch, den 11. Dezember, tagt zunächst um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr nimmt der Bundeskanzler am 7. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin teil. Unter den Teilnehmenden wird auch der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal sein, deutsche und ukrainische Ministerinnen und Minister sowie Entscheidungsträgerinnen und Träger aus der Wirtschaft. Der Bundeskanzler wird zur Eröffnung des Wirtschaftsforums eine Rede halten. Im Anschluss ist ein bilaterales Gespräch mit Ministerpräsident Schmyhal vorgesehen. Das Wirtschaftsforum findet in diesem Jahr mittlerweile zum 7. Mal auf Einladung der DIHK, der Deutsch-Ukrainischen Außenhandelskammer und des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft statt, dieses Mal unter dem Motto Stronger Together, Securing the Future. Im Mittelpunkt des Forums sollen insbesondere die deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen und ihre Bedeutung bei der Unterstützung der Ukraine stehen. Mit seiner Teilnahme will der Bundeskanzler erneut ein Zeichen der Unterstützung sowohl der Ukraine als auch der deutschen Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren, setzen und zu fortgesetztem privatem wirtschaftlichen Engagement ermutigen. Soweit von mir.
Danke, Frau Hoffmann. Gibt es zu den Terminen, ich frage das jetzt pauschal, Fragen? Herr Rinke.
Frau Hoffmann, eine Frage zu dem Treffen mit dem serbischen Präsidenten. Vielleicht an Frau Hoffmann und an Frau Unkrat. Ich weiß nicht, wer mir da was sagen könnte, wie weit der Stand des Ausbaus des Lithiumsvorkommens in Serbien eigentlich ist. Da stand ja unter etwas ungünstigen Stern, weil es auch in Serbien selber sehr viele Proteste gibt. Ist die Bundesregierung jetzt sicher, dass es tatsächlich zum Lithiumabbau in Serbien kommt?
Einen ganz aktuellen Stand habe ich da nicht. Weiß nicht, ob Frau Ungard da helfen kann. Für uns ist allerdings klar, dass das Projekt realisiert werden sollte und dass dabei hohe Umweltstandards eingehalten werden. Dazu haben sich ja auch die beteiligten Unternehmen in einem Letter of Intent bekannt. Also das bezieht sich auf die hohen Umweltstandards. Aber mir wäre nicht bekannt, dass es da irgendwie einen anderen Stand gibt als zum Zeitpunkt des Besuchs des Bundeskanzlers in Serbien. Aber vielleicht weiß Frau Ungard mehr. Das ist auch mein
jetziger Stand. Ich kann aber gerne nochmal nachgehen, ob es für einen aktuellen Stand kam. Und würde das dann gegebenenfalls nachreichen.
Dazu hat Herr Steiner auch eine Frage.
Ja, jetzt haben wir es wieder. Ich wollte einfach nur nachfragen, ist denn auch beabsichtigt, neben dem Besuch im Bergabend auch die angestrebte Lithiummine im Erzgebirge selber auch mal gemeinsam mit Herrn Vucic noch zu besuchen, beziehungsweise die Baustätte dafür?
Nicht, dass ich wüsste. Ich kann da noch mal nachfragen, aber da wir das hier nicht angekündigt haben, gehe ich mal nicht davon aus.
Herr Jung.
Frau Hoffmann, wie geht denn die Bundesregierung mit dem massiven Gegenwind innerhalb der serbischen Bevölkerung um in Sachen Lithiumabbau? Da soll ja laut Umfragen ein großer Teil der Bevölkerung dagegen sein.
Ja, wir haben uns dazu ja ausführlich geäußert im Zusammenhang mit dem Besuch des Bundeskanzlers in Serbien, wo das ja auch ein großes Thema war. Und für uns ist eben sehr wichtig, dass die möglichen Umweltbelastungen, die den Lithiumabbau betreffen, dass die verhindert werden, dass die tatsächlich eintreten können, indem eben hohe Umweltstandards eingehalten und garantiert werden. Es ist ja ein privatwirtschaftliches Projekt und in diesem von mir schon genannten Letter of Intent haben sich ja die serbische Regierung und auch Unternehmen dazu bekannt, dass diese Umweltstandards eingehalten werden sollen und sowohl Umwelt- als auch Nachhaltigkeitsstandards. Und das ist uns ein großes und wichtiges Anliegen. Und ich würde auch sagen, dass der jetzige Besuch des serbischen Staatspräsidenten eben genau dazu dient, auch zu diesem Thema weiterhin im Austausch zu bleiben. Es ist ja klar, dass hier jetzt ein Schwerpunkt gesetzt wird, der auch nochmal mit dem Thema Lithium und damit, wie man Lithium nachhaltig und umweltschonend abbauen kann, eng verbunden ist.
Gibt es irgendwo nachzulesen, wie diese hohen Umweltstandards, wie Sie sagen, aussehen sollen? Und der Präsident hatte ja ein Referendum in Sachen Lithiumabbau vorgeschlagen. Das könnte ja dann auch, also falls das kommt, demokratisch abgelehnt werden. Wird die Bundesregierung dann das akzeptieren?
Also die Standards, würde ich mal davon ausgehen, dass die in dem Letter of Intent nachzulesen sind. Okay. Und ein Referendum angeht, würde ich jetzt da nicht spekulieren wollen, sondern wir sind der Meinung, dass es ein Projekt ist, das wir unterstützen und das für Europa und Serbien und Deutschland ein wichtiges Projekt ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass das auch zustande kommt.
Aber die EU steht ja auch für Demokratie, habe ich gehört. Also falls es einen demokratischen Prozess gibt, der sich gegen Lithiumabbau in Serbien ausspricht, dann werden sie das akzeptieren.
Ich habe ja gesagt, ich will da jetzt nicht drüber spekulieren, über irgendwelche
Fan-Dank-Szenarien. Ich dachte, es ist selbstverständlich, dass man Referenden dann akzeptiert.
Aber ich spekuliere jetzt einfach nicht zu. Aber natürlich steht die EU für Demokratie, das haben Sie schon sehr richtig gesagt.
Keine weiteren Fragen zu den Terminen? Dann würde ich Frau Kopp bitten um ihre Reiseankündigung.
Genau, wir haben heute eine Reiseankündigung. Bundesinnenministerin Faeser wird am Montag, den 9. Dezember, für 2 Tage nach London reisen, um dort Home Secretary Yvette Cooper zu treffen. Es handelt sich um den ersten Besuch bei Cooper nach deren Amtsantritt Anfang Juli diesen Jahres. Während der erste Tag des Besuchs ganz im Zeichen des bilateralen deutsch-britischen Verhältnisses steht, richten die Amtskolleginnen am 10. Dezember gemeinsam als Co-Hosts das bislang 4. Treffen der sogenannten Calais Group aus. Schwerpunkt der Gespräche an beiden Tagen wird auf der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung internationaler Schleusungskriminalität liegen, insbesondere mit Blick auf irreguläre Migration über den Ärmelkanal, deren logistische Vorbereitung zum Teil regelmäßig in Deutschland erfolgt. Am Treffen der Calais Group nehmen auch Frankreich, Belgien, Belgien, Niederlande sowie die EU-Kommission und Vertreter der Agenturen Europol und Frontex teil.
Danke, Frau Kock.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dazu gibt's eine Frage, bitte.
Na, jetzt haben wir's. Genau. Können Sie vielleicht ein Update geben, wie es mit den Bemühungen Deutschlands und Frankreichs steht, die EU-Kommission dazu zu bringen, eine Verhandlung mit Großbritannien für ein EU-Migrationsabkommen mit Großbritannien zu führen?
Das müsste ich nachreichen.
Okay, also da können Sie jetzt gar nichts zu sagen, ob das auch eine Rolle spielen wird bei dem Treffen?
Na, ich habe ja gesagt, Schwerpunkt der Gespräche wird an beiden Tagen bei der Bekämpfung internationaler Schleusungskriminalität liegen, so auch in der Calais Group. Also das wird absolut im Mittelpunkt der Gespräche stehen, jetzt bei dieser London-Reise.
Okay, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es nachreichen können.
Ja, danke. Wenn wir was haben, reicht es. Mhm.
Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Jung hatte sich gemeldet.
Ja, ich würde mal mit Thema Israel-Gaza anfangen. Herr Fischer, ebenfalls auch Frau Hoffmann, hat sich die Bundesregierung mit dem 296-seitigen Bericht von Amnesty International auseinandergesetzt, der Israel Völkermordvorwürfe in Gaza? Also die Bundesregierung bezieht sich ja gerne auf Amnesty International bei internationalen Fragen.
Ich antworte gerne, ich hatte nur das Mikro nicht.
Ach so.
Das heißt, ich kann es jetzt anfangen. Genau, also wir beschäftigen uns mit dem Bericht. Wir nehmen die darin enthaltenen Vorwürfe sehr ernst und sind dabei, sie zu analysieren. Einige der Fragen, die der Bericht aufwirft, haben wir hier ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon diskutiert. Und Sie wissen ja, wir fordern seit langem, dass Israel bei seinen Angriffen auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur im Rahmen des humanitären Völkerrechts agiert. Und das heißt, dass insbesondere absehbare Folgen von militärischen Maßnahmen nicht außer Verhältnis stehen zu dem erwarteten militärischen Nutzen. Und Sie wissen, dass wir die israelische Regierung immer wieder auffordern, auch ihre militärische Operationsführung in Gaza anzupassen und ihren Verpflichtungen zum Schutz der Zivilistinnen und Zivilisten dort besser nachzukommen. Und natürlich sind wir auch sehr tief besorgt über die dramatische humanitäre Lage in Gaza und erwarten von Israel weiterhin, dass es seine Zusage einhält, den Gazastreifen mit Hilfsmitteln zu fluten. Für uns stellt sich der Sachverhalt aber weiterhin so dar, dass Israel in Verteidigungsabsicht gegen die Hamas handelt, die ja diesen Konflikt mit ihren Terroranschlägen vom 7. Oktober ausgelöst hat. Aber klar ist auch, und das habe ich ja schon gesagt, dass dies im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht geschehen muss. Und auch das sagen wir Israel in aller Deutlichkeit.
In der Vergangenheit, wenn es hier um das Thema Völkermordvorwurf ging, da haben Sie das immer strikt abgelehnt. Das habe ich jetzt nicht gehört, basierend auf meiner Frage. Sie sagten auch gerade...
Sie haben die Frage ja auch noch nicht gestellt.
Nee, ich wollte ja wissen, was Sie zu diesem Vorwurf von Amnesty International sagen. Sie hatten ja auch gerade selber von Israels Angriffen auf die Zivilbevölkerung gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Versprecher war, aber Amnesty dokumentiert ja in diesem Bericht, dass die Zivilisten bombardiert wurden, mehrfach zwangsumgesiedelt wurden, ausgehungert werden und wurden, zivile Infrastruktur gezielt angegriffen wird, darunter Krankenhäuser und die Wasserversorgung. Das sind ja alles Sachen, also das darauf basieren ja deren Genozidvorwürfe, die Sie hier auch anerkennen, korrekt?
Wir haben alle diese Themen hier schon angesprochen und sozusagen, ich kann jetzt nicht das für jeden Einzelfall bestätigen, aber wir haben immer wieder auch sagen bei Angriffen Fragen an die israelische Regierung gestellt und da auch um Aufklärung gebeten. Aber sozusagen, um das auch nochmal klarzumachen, wir haben das ja hier schon auch häufiger besprochen, die Frage des Völkermords. Sie setzen natürlich jetzt die klare Absicht zur Ausrottung einer Volksgruppe voraus. Und diese klare Absicht erkenne ich weiterhin nicht. Dementsprechend kann ich den Schlussfolgerungen des Berichts an dieser Stelle nicht folgen.
Frau Jeckels und Herr Toffinier.
Frau Hoffmann, ich fasse einmal so kurz, wie es mir möglich ist, zusammen. Wir haben ein Gutachten des IGH, das die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete in Gänze illegal nennt. Und ganz klar andere Staaten dazu aufruft, diesen Zustand nicht zu unterstützen. Wir haben einen Haftbefehl des ISTGH gegen Netanyahu und Gallant wegen vermuteten Kriegsverbrechen. Wir haben einen Bericht der UN-Sonderkommission, die sagt, was Israel in Gaza macht, verstößt gegen die Genozidkonvention. Und jetzt haben wir 300 Seiten Bericht von Amnesty International, der ebenfalls sagt, Israel begeht einen Genozid gegen die Palästinenser in Gaza. Jetzt sagt Olaf Scholz, trotzdem am Mittwoch, Deutschland wird weiter Waffen liefern an Israel. Könnten Sie einmal erklären, wie das zusammenpasst mit der deutschen Verpflichtung gegenüber dem Völkerrecht?
Also ich will jetzt nicht alles wiederholen, was Herr Fischer eben gesagt hat, aber im Grunde müsste ich das, um nochmal deutlich zu machen, dass wir eben Israel immer wieder darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird bei dem Verteidigungskampf, den Israel führt nach dem Angriff der Hamas. Es ist so, Herr Fischer hat auch das gesagt, dass die Völkermordkonvention Handlungen verbietet, die mit der Absicht begangen werden, nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen im Ganzen oder teilweise zu vernichten. Das ist nach Auffassung der Bundesregierung hier nicht gegeben, aber eben immer wieder wichtig, dass eben der Schutz der Zivilbevölkerung maximal, so es irgendwie möglich ist, in dieser Auseinandersetzung gewahrt wird und dass wir da auch in einem Gespräch mit Israel dazu sind. Und was Waffenlieferungen angeht, hat der Kanzler gesagt, dass es in jedem Fall Einzelentscheidungen sind, die getroffen werden, aber dass es eben keinen generellen Stopp von Waffenlieferungen gibt, sondern dass wir in jedem Einzelfall abwägen, was da alles abzuwägen ist, und dazu gehören auch natürlich selbstverständlich humanitäre und völkerrechtliche Gesichtspunkte.
Das hat der Kanzler so nicht gesagt. Er hat am Mittwoch nochmal auf die Frage von Dobrindt bekräftigt, dass man darüber informieren wird, wenn die versprochenen Waffenlieferungen dann geliefert wurden. Das heißt, man hat vor, Waffen weiter zu liefern. Und selbst wenn man sagt, Amnesty liegt falsch in ihren 300 Seiten und die UN liegt falsch in ihrem Bericht, dann ist doch trotzdem Grund zur Annahme, dass Israel, das israelische Militär, sich nicht an das internationale Völkerrecht hält. Insofern stellt sich doch weiterhin die Frage, wie kann man, wenn es diese Annahme doch geben muss, weiter Waffen liefern?
Also er hat gesagt, es gibt keine Entscheidung über einen generellen Stopp. Und es wird, und ich sage, es wird eben, wie wir das hier immer gesagt haben, in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller Aspekte entschieden. Und was die humanitären Fragen angeht und das humanitäre Völkerrecht, so sind wir mit Israel dazu im Gespräch.
Herr Toffinier.
Zwei Fragen. Einmal als Auswärtiger Amt, einmal als Bundesverteidigungsministerium. Herr Fischer, würden Sie eine internationale Untersuchung zumindest befürworten? Sie sagen immer wieder, Israel soll es machen. Israel macht es aber nicht oder macht es sehr, sehr ungenügend. Würden Sie hier, diese Vorwürfe sind ja sehr heftig, würden Sie dafür eine internationale Untersuchung befürworten? Und eine Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Generalinspektor Breuer hat sich mit seinem israelischen Pendant getroffen. Wieso jetzt? Israel wird ja die Armee wird ja massive Kriegsverbrechen vorgeworfen. Wieso zum jetzigen Zeitpunkt? Wieso versuchen Sie jetzt die UN und viele internationale Hilfsorganisationen so zu brüskieren, indem Sie sich mit einem Kriegsverbrecher treffen?
Ja, vielleicht fange ich erstmal an von meiner Seite. Natürlich ist Israel in erster Instanz dafür verantwortlich, Vorwürfe aufzuklären und Fragen zu beantworten und sollten sich bei der Aufklärung Hinweise darauf ergeben, dass dort Kriegsverbrechen geschehen sind, diese auch zu verfolgen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auf internationaler Ebene schon eine Reihe von Berichten, aber eben auch Verfahren, die sich mit der Situation auseinandersetzen. Sie erwähnen hier auch immer wieder den IGH und den ISTGH. Also von daher würde ich jetzt nicht sehen, was da an weiteren Untersuchungen noch notwendig wäre. Aber noch einmal, es ist an Israel, die Vorwürfe aufzuklären und dort, wo notwendig, auch Verantwortliche dann zur Rechenschaft zu ziehen.
Zusatz? Ja. Tut aus Ihrer Sicht Israel genug, um für Aufklärung zu sorgen?
Darauf arbeiten wir hin.
Herr Jung, noch mit einer Frage zu dem Thema?
Ich sollte, glaube ich, eine Frage war noch.
Dem VG genau. Jetzt, sorry.
Also zuerst möchte ich voranstellen, dass ich mir Ihre Einschätzung mit dem Begriff Kriegsverbrecher zu nehmen so nicht zu eigen machen möchte. Und darüber hinaus ist es so, dass wir uns immer eng abstimmen auf allen Ebenen mit unseren Partnern und mit anderen Nationen und das natürlich auch auf der Ebene des Generalinspekteurs entsprechend dann mit seinen Schutz. Und auch hier gilt wie immer, dass wir uns zu Details zu solchen Gesprächen nicht äußern.
So, Herr Jung, dann Frau Jeckels nochmal.
Herr Fischer, Sie hatten vorhin gesagt, auf meine erste Frage, da hatten Sie von Israels Angriffen auf die Zivilbevölkerung gesprochen. Ich hatte gefragt, ob das ein Versprecher Ihrerseits war. Sie hatten darauf jetzt nicht geantwortet.
Wenn das die Frage war, dann war es natürlich ein Versprecher. Es geht um sozusagen Angriffe im Sinne der Selbstverteidigung, die auch die Zivilbevölkerung treffen. Und meine, wir haben ja hier ausdrücklich festgestellt, dass aus unserer Sicht zu viele Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza sterben.
Und die Generalsekretärin von Amnesty hat zum Thema Waffenlieferung auch gesagt, Staaten, die Waffen an Israel liefern, laufen Gefahr, sich an dem Völkermord zu beteiligen. Jetzt kann es ja tatsächlich sein, dass der EuGH irgendwann entscheidet, dass das tatsächlich ein Völkermord ist. Nimmt die Bundesregierung dieses Risiko in Kauf und welche rechtlichen Konsequenzen hätte das denn für die Beteiligten an den Entscheidungen an diesen Waffenexporten?
Also, wir haben ja sowohl die stellvertretende Regierungssprecherin als auch ich unsere Haltung zu dem Völkerrechtsvorwurf hier deutlich gemacht. Gleichzeitig hat die stellvertretende Regierungssprecherin auch nochmal auf die restriktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung hingewiesen, in der außen- und sicherheitspolitische Fragen natürlich in jeder Einzelfallentscheidung einbezogen werden, genauso wie Fragen des humanitären Völkerrechts. Und zu Ihrer Frage vorhin, ich meine gesagt zu haben, dass es darum ging, dass Israel bei seinen Angriffen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur entsprechend der Vorgaben des humanitären Völkerrechts schützt. Wenn das sozusagen undeutlich formuliert gewesen sein sollte, dann tut es mir leid und dann würde ich bitten, das im Protokoll zu korrigieren.
Aber Sie nehmen das Moment Risiko...
Jetzt, gut, noch eine Frage, aber dann wechseln wir auch das Thema dann irgendwann.
Aber ich meinte ja, mit den Waffenexporten nimmt die Bundesregierung also das Risiko in Kauf, am Ende an einem Völkermord beteiligt zu sein.
Wie gesagt, wir haben unsere Haltung hier dazu ja klar gemacht und ich würde einmal ganz kurz gerne unter drei gehen, wenn ich darf.
Das können wir tun. Dann drei ausschalten. Damit sind wir wieder im offenen Teil, haben noch zwei Fragen zu dem Thema von Frau Jeckels und der Kollegin neben Ihnen. Ja.
Frau Hoffmann, wir beobachten so ein bisschen ein Muster, immer wenn die CDU Druck macht gegenüber Olaf Scholz, dann beteuert er, man wird Waffen liefern und wenn man dann hier zum Beispiel nachfragt oder von anderer Seite nachfragt, dann kommt keine klare Antwort, dann heißt es immer, man muss in jedem Einzelfall prüfen. Das widerspricht sich ja. Ist denn dem Bundeskanzler wichtiger, nicht von der Union der Israel-Untreue bezichtigt zu werden, als sich ganz klar an das Völkerrecht zu halten oder dort zumindest eine klare Haltung zu formulieren?
Also ich würde da Ihrer Interpretation in jeder Hinsicht widersprechen. Weder hat es irgendwas mit der Union zu tun, zu der ich mich hier von dieser Stelle auch überhaupt nicht äußern möchte und werde, noch sage ich etwas anderes als der Bundeskanzler, dann würde ich auch meinen Job falsch verstehen. Er sagt, es gibt keinen Waffenexportstopp. Ich sage, es gibt keinen Waffenexportstopp. Und gleichzeitig erläutern wir immer wieder, nach welchen Kriterien und was die Praxis unserer restriktiven Rüstungsexportpolitik ist. Da ich kann einfach keine Grundlage für Ihre Frage sehen.
Ja, hier gibt es aber ja wirklich auch die ganz konkrete Sorge, die Olaf Scholz haben müsste, dass er auch mitverantwortlich gemacht wird, er persönlich legal, wegen diesen Entscheidungen oder wegen diesen ständigen Beteuerungen, man liefert, beziehungsweise dann am Ende auch wirklich den Lieferungen, die dann vollzogen werden.
Ich glaube, es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass der Bundeskanzler und in dem Fall ja der Bundessicherheitsrat Entscheidungen immer verantwortungsvoll und tatsächlich unter Berücksichtigung aller Kriterien, die da in Frage kommen und aller möglichen Folgen auch treffen. Das ist nichts, was in irgendeiner Form leichtfertig oder nach Schema F abgetan wird. Das kann ich versichern.
Letzte Frage zu dem Thema, dann ist Herr Linke mit dem anderen Thema.
Vielen Dank. Mir ist die Haltung der Bundesregierung noch nicht ganz klar. Sie sagen zwar, dass Deutschland Israel wiederholt auffordert, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Ich mache aber die Frage ganz konkret und die Vorwürfe wiegen jetzt immer schwerer, auch nach dem Amnesty International Bericht. Findet die Bundesregierung, dass Israel das humanitäre Völkerrecht mittlerweile einhält?
Ich glaube, die Frage haben wir ja schon beantwortet. Israel ist aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und da, wo es Zweifel daran gibt, ob das geschehen ist, steht Israel in der Pflicht, diesen Vorwürfen nachzugehen, diese aufzuklären und gegebenenfalls Verantwortliche für Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen.
Dann Herr Rinke, und ich glaube, wir sind damit beim Thema Mercosur, das schon angemeldet wurde.
Ja, danke. Eine Frage an Frau Hoffmann. Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten liegt ausgehandelt vor. Ist der Bundeskanzler dafür, dass es heute unterzeichnet wird?
Ja, wie Sie wissen, ist ja die Präsidentin der Europäischen Kommission, das ist sicher auch der Hintergrund Ihrer Frage, also ist Ursula von der Leyen nach Montevideo gereist, um über eine mögliche Unterzeichnung des Abkommens zu sprechen. Die Gespräche laufen ja jetzt weiter. Also wir können jetzt aktuell erstmal nichts zum Stand der Gespräche sagen, aber grundsätzlich hat die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, dass jetzt eine einmalige Gelegenheit für einen Abschluss des Abkommens besteht, dass wir dieses nicht verpassen dürfen, diese Gelegenheit. Und die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler begrüßen sehr, dass die Europäische Kommission dieses Ziel jetzt intensiv und zügig verfolgt.
Darf ich nochmal nachfragen? Es gab aber die Aussage, dass es jetzt ausverhandelt sei. Deswegen ja die konkrete Frage, wenn Frau von der Leyen hinfährt. Hintergrund ist natürlich auch, dass es andere EU-Länder gibt wie Frankreich, die explizit fordern, dass es jetzt nicht paraffiert wird. Deswegen nochmal die Frage, ist der Bundeskanzler dafür, dass man es unterzeichnet?
Wir sind sehr dafür, dass dieses Abkommen zustande kommt. Dafür hat sich der Bundeskanzler ja immer wieder auch eingesetzt in seinen Gesprächen und er unterstützt da die Europäische Kommission in ihrem Bemühen darum.
Noch zum Thema Mercosur, Herr Steiner, Herr Jung, glaube ich, Herr Rinke dann nochmal.
Ja, ich würde gerne an dem Punkt nochmal ganz kurz anknüpfen, denn die Frage steht natürlich automatisch im Raum, die Abstimmung mit Frankreich unter den gegebenen Umständen. Was können Sie uns denn berichten, was da an Abstimmung bezüglich Mercosur überhaupt mit der momentanen französischen Regierung stattfindet?
Also unser Ziel war und bleibt und ist und bleibt, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen bei den Verhandlungen. Und dazu sind wir mit allen Partnern, natürlich auch mit Frankreich im Gespräch. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber unser Plädoyer ist eben größtmöglicher Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft. Und wir sind im Gespräch und wir hoffen auf ein Einvernehmen in dieser Sache.
Das heißt, ich schließe aus Ihren Worten richtigerweise, dass es in Paris für Sie immer noch adäquate Ansprechpartner gibt in dieser schwierigen Situation.
Selbstverständlich sind wir mit Frankreich im Gespräch, klar.
Ja, und es gibt einen voll handlungsfähigen Präsidenten in Frankreich und eine geschäftsführende Regierung, insofern, die sich ja auch zu dem Verfahren geäußert hat. Insofern gibt es da gar keine Zweifel. Wir sind mit Frankreich im Gespräch und die französischen Bedenken gegen das Abkommen sind bekannt, aber sie wurden ja auch von der Kommission im Verhandlungsprozess berücksichtigt. Insofern glaube ich, setzen wir jetzt darauf, dass die Kommissionspräsidentin, wie sie das zum Ausdruck gebracht hat, die Verhandlungen jetzt dort über die Ziellinie bringt und dass dann bei einer genauen Analyse des Verhandlungstextes die notwendige europäische Mehrheit dafür da ist. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch die Außenministerin hat sich ja am Rande des ihres Brüsselbesuchs zu dem Thema geäußert und noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig das Abkommen mit den Demokratien Lateinamerikas letztlich für uns, aber auch für Lateinamerika ist und dass wir anderen wie China nicht die Bühne in Lateinamerika überlassen dürfen.
Kurze Zusatzfrage?
Ja, kurze Zusatzfrage noch dazu, weil Sie gerade von der notwendigen Mehrheit gesprochen haben. Ist Ihnen denn schon klar, auf welcher Rechtsgrundlage denn jetzt das Mercosur am Ende ja eine Mehrheit bekommen soll?
Das wird sich dann zeigen, wenn der Text vorliegt.
Aber solange wissen Sie doch gar nicht, welche Mehrheit erforderlich ist.
Naja, entweder braucht man Einstimmigkeit oder man braucht eine qualifizierte Mehrheit. Und in beiden Fällen braucht es eine notwendige Mehrheit.
Herr Jung, dann Herr Rinke und dann der Kollege hier.
Auch noch eine Lernfrage. Also ich erinnere mich bei TTIP und CETA und so weiter, da muss am Ende der Bundestag diesem Freihandelsabkommen zustimmen. Ist das bei Mercosur auch so?
Das kommt genau auf die Ausformulierung und die Reichweite des letztlich Verhandlungstextes ab. Es gibt im EU-Recht die Möglichkeit, sogenannte EU-Only-Verträge zu schließen. Das gibt es auch im Bereich der Handelsverträge. In diesem Fall wären die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union in Brüssel und das Europäische Parlament am Zuge, wenn es keine EU-Only-Verträge sind, sondern Verträge, die auch Kompetenzen der Mitgliedstaaten betreffen, was ja oft bei sozusagen über den eigentlichen Handelsbereich hinausgehenden umfassenden Verträgen der Fall ist, dann müssten auch die Mitgliedstaaten das je nach ihren eigenen verfassungsrechtlichen Vorgaben ratifizieren.
Und vielleicht kann ich noch ergänzen, dass sich ja der Bundeskanzler beim G20-Gipfel in Rio zu diesem Thema auch geäußert hatte und da ausdrücklich sich für diese sogenannten EU-Only-Abkommen grundsätzlich ausgesprochen hat. Ich muss nicht immer erläutern, wie die aussehen, das hat Herr Fischer eben ja getan. Und das hat sich im Wesentlichen auf zukünftige Freihandelsabkommen bezogen. Wir würden uns aber auch bei aktuell verhandelten Abkommen, also Mercosur, einem Abschluss EU-only nicht verschließen, wenn sich abzeichnet, dass ein Abschluss anders nicht möglich ist und sofern die in den europäischen Verträgen vorgesehenen Zuständigkeiten gewahrt bleiben.
Wie ist denn jetzt der Stand? Also sieht es nach EU-only aus oder kann am Ende der Bundestag Moment tatsächlich noch eine Rolle spielen? Und eine andere Frage, bei TTIP hat die Bundesregierung in der Vergangenheit immer die Haltung gehabt, dass die Schiedsgerichtsbarkeit raus muss, damit Deutschland zustimmt. Jetzt ist ja wieder die Schiedsgerichtsbarkeit drinne bei Mercosur, also dass die Konzerne jetzt wieder eine abseitige Macht haben über Privatgerichte. Warum haben Sie das da, warum akzeptieren Sie diese Schiedsgerichte bei Mercosur?
Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Uruguay voraus sind, aber wenn man da schon aufgestanden ist, wird er jetzt zur Stunde gerade weiter verhandelt aktuell. Und deshalb wäre es jetzt einfach nicht angemessen, wenn wir hier im Moment darüber spekulieren, was da genau verhandelt wird, was akzeptiert wird und ob in welchem Stand man da ist. Das müssen wir jetzt uns noch ein bisschen gedulden. Und dann werden wir das wissen und dann werden wir uns auch dazu einlassen können.
Herr Rinke, und dann wieder nach rechts.
Ja, danke. Schließt im Prinzip da an, eine Lernfrage. zu diesem EU-ONI-Anteil. Also kann es sein, dass jetzt ein Abkommen beschlossen wird, von dem Teile in Kraft treten können, weil sie nur die europäische Ebene betreffen und andere Teile nicht, weil dann eine getrennte nationale Ratifizierung nötig ist?
Auch da würde ich eher dafür plädieren, dass wir das mal abwarten, wie jetzt die Gespräche laufen. Also ob es so ein solches Splitting geben kann, kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. EU-only ist auf jeden Fall, hat ja auch Herr Fischer gesagt, ist auf jeden Fall eine der Varianten.
Für die sich die Bundesregierung ausspricht.
Die Bundesregierung spricht sich für eine einvernehmliche Lösung ein und versucht auch, die zu erreichen. Aber wenn es anders nicht möglich sein sollte, würden wir uns dem nicht verschließen. Es ist nicht das, was wir anstreben.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Weil das Thema ja so wichtig ist aus Sicht des Bundeskanzlers. Hat er denn mit Macron jetzt in den letzten Tagen über das Thema telefoniert?
Müsste ich nachhören. Das kann ich jetzt gerade von dieser Stelle nicht sagen.
Bitte.
Ja, ich hätte dazu auch eine Frage. Und zwar einmal würde mich interessieren, ob denn historisch schon darüber gesprochen worden ist mit der EU-Kommission. Hat man das schon mal auf den Tisch gelegt in vorherigen Gesprächen, diese Option EU-only? Und die zweite Frage ginge, ich glaube, an das BMWK, weil ja die Kommissionspräsidentin in ihrem Tweet dazu behauptet hat, es würde durch ein EU-Mercosur-Abkommen die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Da würde mich interessieren, ob Sie irgendwelche Anhaltspunkte haben oder Metriken, auf deren Basis sich so eine Aussage belegen ließe.
Also ich kann da wirklich nur grundsätzlich sagen, dass wir natürlich mit der EU-Kommission und auch mit dem französischen Präsidenten und den Franzosen ständig zu diesem Thema im Austausch sind. Das ist selbstverständlich eigentlich, dass es anders ja gar nicht sein kann.
Also ich kann diese Aussage jetzt nicht kommentieren, die liegt mir jetzt auch nicht vor. Natürlich ist, hat die stellvertretende Regierungssprecherin schon gesagt, auch für den Wirtschaftsminister dieses Abkommen von sehr großer Bedeutung, auch in gerade diesen geopolitischen Zeiten hier ein gutes Abkommen zu setzen, was sehr gut und dringend erwartet auch wird für unsere deutsche Wirtschaft. Aber die Dimensionen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ich kenne diese Aussage nicht, insofern kann ich das jetzt nicht kommentieren.
Aber Sie können sie vielleicht separat für das BMWK einschätzen, weil da liegt Ihnen ja vielleicht intern eine Einschätzung vor, wie groß Sie dieses Abkommen einstufen oder im Weltvergleich.
Also im Weltvergleich kann ich Ihnen keine Einschätzung geben, aber ich habe ja gerade gesagt, dass das für uns ein sehr bedeutendes Abkommen ist. Auch der Minister hat sich schon sehr oft dazu geäußert, wie dringend erwartet dieses Mercosur-Abkommen ist. Und wir müssen jetzt sehen, wie es ausgelegt ist, was besprochen wird. Das ist ja nochmal eine andere Seite. Aber dass das dringend erwartet wird und sehr wichtig ist im geopolitischen Kontext, im Vergleich auch, momentan gibt es ja jetzt keine großen weiteren Abkommen für die EU, ist das natürlich von großer Bedeutung.
Herr Jung und Herr Rinke.
Nur mal zum Verständnis, Frau Hoffmann. Also die Bundesregierung ist für EU-only, wenn es sein muss. Aber eigentlich ist die Bundesregierung dafür, dass am Ende auch der Bundestag beschließen muss. Habe ich es richtig verstanden?
Sie setzen mit dem Bundestag einen Schwerpunkt, den ich so jetzt in dem Fall gar nicht setzen würde. Es geht ja um die Frage, wie die EU und innerhalb der EU man dieses Abkommen unterstützt und sich darauf einigt. Und da ist unsere Präferenz eine einvernehmliche Lösung der Mercosur-Staaten und aller EU-Staaten. Das ist unsere Präferenz.
Dann. Ja, aber ich hätte ja noch ratifizieren. Das war ja, darauf kamen wir ja hier. Und am Ende bei anderen Freihandelsabkommen musste der Bundestag am Ende entscheiden. Auf meine Frage haben Sie gesagt, naja, wenn am Ende die EU selbst entscheiden kann, dann machen wir da notfalls mit.
Das habe ich aber nicht in Bezug auf den Bundestag gesagt, sondern in Bezug auf die Diskussion, die innerhalb der EU geführt wird. Nicht auf den Bundestag explizit.
Herr Rinke.
Ja, nur ganz kurze Nachfrage an Frau Unkrad, weil ich wissen wollte bei diesem EU-Only-Ansatz, der jetzt ein möglicher Kompromiss sein könnte, also dass man das Abkommen etwas entschlackt, dafür aber eine Zustimmung bekommt, ob das auch der Weg ist, den Vizekanzler Habeck gehen würde und bevorzugen würde.
Die EU-Only und was bevorzugt wird seitens des Vizekanzlers, kann ich mich jetzt nicht äußern. Liegen mir jetzt keine Erkenntnisse vor, aber ich prinzipiell würde ich mich der Aussagen der Regierungssprecher anschließen. Und Sie hatten noch was gesagt zur Entschlackung. Ne? Das hat ja der Minister schon öfter angesprochen, dass es ihm wichtiger ist, dass vielleicht Teile rausgenommen werden, die besonders umstritten werden, Hauptsache aber dafür, dass der Wichtige, der Kern eben bleibt, der gut ist auch für die europäische Wirtschaft und für dies, dass ein Zustandenkommen dieses eines Abkommens eben umso wichtiger ist. Und wenn dann vielleicht kleine Teile nicht verhandelt werden, wäre das im Rahmen der Möglichkeiten in Ordnung, Hauptsache dieses Abkommen steht. Man muss es aber jetzt, das möchte ich noch davor sagen, erst noch mal abwarten, was jetzt die Inhalte des Abkommens sind, um es dann endgültig zu bewerten.
Dann wechseln wir das Thema und die Kollegin hier vorne hatte sich gemeldet.
Charlotte Allier, RTL-NTV. Ich habe eine Frage zur innenpolitischen Lage bzw. zur inneren Sicherheit, also ans BMI. Frau Faeser hat vor einigen Tagen ja schon gesagt, dass es abstrakte Bedrohungen gibt, jetzt auch in Bezug auf die Adventszeit und Weihnachtsmärkte. Da wollte ich noch mal konkret nachfassen, wie schätzt das BMI aktuell die Sicherheitslage ein, vor allem in Bezug auf Weihnachtsmärkte, und ist es schlimmer als im letzten Jahr oder vergleichbar?
Ja, genau. Die Ministerin hat sich ja geäußert, gerade auch zu Weihnachtsmärkten. Die bundesweite Gefährdungslage ist nach wie vor unverändert. Die islamistische Gefährdung ist weiterhin abstrakt hoch. Das heißt, die Fachleute wissen das, konkrete Gefährdungshinweise liegen den Sicherheitsbehörden des Bundes aktuell nicht vor. Das Bundeskriminalamt wie auch andere Sicherheitsbehörden bewerten laufend die Bedrohungslage und stehen auch mit den Ländern selbstverständlich in einem sehr engen Kontakt, unter anderem im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum.
Konkret noch einmal nachgefragt, es gab jetzt jetzt kürzlich die Festnahme in Augsburg von einem jungen Mann, der offenbar einen Anschlag geplant hat. Es gab die Festnahme von einem jungen Mann, der die Rohrbomben bauen wollte, offenbar. Das heißt, man hat konkret ja jetzt Anhaltspunkte dafür als Bürgerinnen, Bürger, dass man vielleicht sich nicht mehr sicher fühlen kann. Ist es zahlenmäßig von den Festnahmen dieses Jahr dramatischer als im letzten Jahr?
Nein, das kann ich nicht so bestätigen. Und zu dem Fall Augsburg jetzt ganz konkret, wir sind über den Fall auch informiert. Der wurde festgenommen aufgrund eines Abschiebehaftbefehls, der vollstreckt wurde. Da können Ihnen sicherlich die bayerischen Kolleginnen und Kollegen nähere Informationen geben.
Dann hatte ich zu anderen Themen Fragen notiert von Herrn Steiner, von Frau Jeckels, von Herrn Jung. Mehr sehe ich jetzt im Augenblick nicht. Bitte.
Ja, ich wollte mal die Asylgeschäftsstatistik aufrufen. Die Zahlen gehen ja insbesondere, was die Türkei angeht, ein bisschen runter, verharren aber nach wie vor auf relativ hohem Niveau. Also die Zahlen, die das BAMF heute veröffentlicht hat. Was lässt sich denn da politisch daraus schlussfolgern? So ganz erfolgreich ist man ja offenkundig noch nicht, damit die Zahlen massiv schon beim Erstantrag herunterzubekommen.
Genau, das ist so. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat heute die aktuellen Asylzahlen veröffentlicht. Ich kann dazu ergänzen, auch bei der Innenministerkonferenz, die seit Mittwoch läuft und heute endet, geht es um Migrationspolitik. Da wird in ungefähr einer Viertelstunde eine Pressekonferenz stattfinden in Rheinsberg. Und unsere Ministerin hat sich auch zum Auftakt der Innenministerkonferenz geäußert. Das kann ich hier gerne nochmal wiederholen und zitieren. Wir haben in den vergangenen Monaten die irreguläre Migration stark begrenzen können. Die Asylgesuche liegen aktuell um 40% unter denen des Vorjahres, die Abschiebungen um 20% über denen des Vorjahres. Durch die Kontrollen, die wir an allen deutschen Grenzen vornehmen, sind 1600 Schleuser festgenommen und 37.000 Personen zurückgewiesen worden. Das zeigt, Handeln ist entscheidend, nicht Scheindebatten über das Asylrecht. Unsere Gesetzesentwürfe zur Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems in Deutschland liegen ebenfalls auf dem Tisch. Auch hier sollte von der IMK Rückenwind für eine schnellstmögliche Umsetzung ausgehen. Denn das gemeinsame europäische Asylsystem ist der Schlüssel zu Kontrolle, Begrenzung und fairer Verteilung in der EU. Und da Sie speziell die Türkei angesprochen haben, die Bundesregierung spricht intensiv mit Herkunftsländern über Verbesserungen, vor allen Dingen im Bereich der Rückkehrkooperation. Und so ist die Bundesregierung auch mit der Türkei fortlaufend zu verschiedenen migrationspolitischen Themen im Gespräch. Auch da selbstverständlich auch im Bereich Rückkehrkooperation. Die Türkei ist ein wichtiger Partner für Deutschland in all diesen Fragen. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass wir uns zu Details der Gespräche, die fortlaufend geführt werden, nicht äußern können. auch Abschiebungen in die Türkei finden statt.
Nachfrage dazu, aber in dem Fall jetzt an Herrn Fischer, denn offenkundig ist ja die Schutzquote bei den Menschen, die aus der Türkei kommen, eher gering, nicht null und schon 10% etwa. Aber welche Maßnahmen hat denn das Auswärtige Amt ergriffen, um tatsächlich auch darauf hinzuwirken, dass Menschen aus der Türkei, die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen dann auch den Weg nach Deutschland suchen, diesen Weg nicht antreten und stattdessen auf legale Wege ausweichen?
Naja, die Bundesregierung hat ja zum Beispiel ihre Fachkräfte-Einwanderungsinitiative gestartet und hat auf vielerlei Weise sich darum bemüht und es auch umgesetzt, die Möglichkeiten der legalen Einreise nach Deutschland zur Behebung des Fachkräftemangels auszubauen. Das gilt auch für die Türkei. Türkinnen und Türken fallen natürlich unter dieselben Regelungen, ob das jetzt Blue Card sind oder andere Regelungen. Und wir sind dabei, unser Visa-Verfahren zu digitalisieren, wollen Anfang nächsten Jahres alle unsere Visastellen an dieses Digitalisierungsnetz angeschlossen haben, wollen dazu kommen, dass die Visa-Verfahren vereinfacht werden und gleichzeitig haben wir auch personelle Ressourcen verstärkt und arbeiten daran, dass diese Anträge möglichst schnell geprüft und entschieden werden. Das ist eins der sozusagen wichtigen Projekte in dieser Legislaturperiode und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir da bald zu einem Abschluss kommen. Dafür werben wir natürlich vor Ort, das gilt auch in der Türkei und gleichzeitig sind wir, wie die Kollegin das auch schon dargestellt hat, natürlich auch mit den türkischen Behörden im Austausch dazu, wie wir Fragen der Rückführung dann auch konkret gestalten können.
Herr Jung dazu.
Ja, gerade nochmal ein BAM von Asyl, Frau Kock. Wir hatten ja Thema Gaza jetzt schon. Hält die Bundesregierung an dem Entscheidungsstopp, also des BAMF in Sachen Asyl für Menschen aus Gaza fest? Wenn ja, warum? Weil Sie hatten ja in der Vergangenheit immer von einer volatilen Lage gesprochen, dramatische Lage, dass es alles ein bisschen unklar ist. Selbst das AA erkennt ja an, dass da ja völlige Zerstörung herrscht. Dementsprechend würde mich interessieren, ob der Entscheidungsstopp weiterhin gilt.
Also nach meinem Kenntnisstand ja, das würde ich aber gerne nochmal genau prüfen und Ihnen dann nachreichen.
Dann.
Und vielleicht können Sie auch sagen, wie viele Menschen dieser Entscheidungsstopp denn betrifft, weil ja immer unklar ist, Palästinenser jetzt aus Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza. Danke.
Sofern wir das können, ja.
Dann habe ich eine Frage von Frau Jeckels zu einem anderen Thema.
Genau, an das Gesundheitsministerium und an das Kanzleramt. Es geht nochmal um das Thema Eli Lilly und die Einflussnahme des US-Pharmakonzerns auf das Medizinforschungsgesetz. Sowohl der Regierungssprecher Hebestreit als auch die parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmer argumentierte gestern in der Ausschusssitzung, man habe Eli Lilly erst Zusicherung bezüglich der geheimen Arzneimittelpreise gemacht, nachdem man sich auf diese Preise geeinigt hat. Dann möchte ich doch nochmal nachfragen. In einem Papier des Referats 117 des BMG vom 13. September heißt es schon, es kann dem CEO von Eli Lilly mitgeteilt werden, dass das BMG dem Wunsch von Eli Lilly nachkommt und im Rahmen des MFG plant, vertrauliche Rabatte für den Herstellerpreis zu ermöglichen. Dann gab es schon Anfang 2023 Treffen zwischen dem damaligen Staatssekretär Kukis und dem CEO von Eli Lilly. Und die nationale Pharmastrategie, wo ja auch dieses MFG Teil ist, wurde erst am 13.12. im Kabinett beschlossen. Der Referentenentwurf stand erst im Januar und der Kabinettsbeschluss kam dann Ende März. Könnten Sie noch mal erläutern, inwiefern denn dann diese Absprachen erst getroffen wurden, nachdem man sich darauf geeinigt hat, dass die geheimen Arzneimittelpreise kommen?
Also Frau Jeges, wir haben uns ja dazu schon vielfach geäußert. Die Standortentscheidung von Eli Lilly spielte für die Rabattregel keine Rolle. Dass die Pharmaindustrie für die vertraulichen Preise plädiert hat, ist ja bekannt gewesen, ist lange bekannt gewesen. Es wurde auch lange schon gefordert. Und Die vertraulichen Erstattungsbeträge wurden von Unternehmensseite im Beratungsgremium für die Pharmastrategie beraten. An diesem Beratungsgremium waren aber nur deutsche Unternehmen und nicht Eli Lilly beteiligt. Und bei der Entscheidung ging es um die Sache. Dazu hat der Bundesgesundheitsminister sich ja auch schon geäußert und hat immer gesagt, dass er die vertraulichen Erstattungsbeträge grundsätzlich für richtig hält.
Der Bundesgesundheitsminister hat aber noch vor ein paar Jahren gesagt, dass er sich ganz klar gegen die vertraulichen Erstattungspreise stellt. Das ist also ein sehr radikaler Wandel. Und ob jetzt Eli Lilly dabei war bei diesen Koordinierungstreffen, seit November letzten Jahres hat sich Eli Lilly 9-mal mit Mitgliedern der Bundesregierung, darunter Scholz, Lauterbach, Stark-Watzinger getroffen. Und auch davor gab es schon zahlreiche Treffen, die dokumentiert sind. Wollen Sie also ausschließen, dass in diesen Treffen Eli Lilly schon ganz klar gemacht hat, Sie knüpfen Ihre Investitionen in Alzey an die vertraulichen Arzneimittelpreise?
Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass in dem Beratungsgremium, auf das Sie sich da beziehen, die zur Pharmastrategie das thematisiert worden ist. Aber Eli Lilly da gar nicht beteiligt war. Und die Argumentation haben wir auch schon lange erklärt und die ist, glaube ich, Ihnen auch schon mit erklärt worden. Wir haben dazu Hintergründe im Gesundheitsministerium gemacht. Das Hauptargument dafür ist, dass Deutschland als Referenzmarkt für viele andere europäische Staaten gilt. Und im Gegensatz zu Ihnen gehen wir aber transparent mit den Arzneimittelpreisen um, heißt, bei uns setzen die Unternehmen die Preise tendenziell höher an, um Rabatte im Ausland geben zu können. Und wir sind dabei, die Finanzen auch der GKV zu stabilisieren. Und da ist das natürlich ein Punkt, dass in Deutschland zu viel bezahlt wird und im Ausland sich darauf dann berufen wird. Das ist das Hauptargument, warum wir diese Änderung vorgenommen haben. Und das hat der Herr Minister auch erklärt.
Ich kenne diese Erklärung, allerdings beklagen die Krankenkassen, das würde zu Kosten in Milliardenhöhe für sie sorgen. Und auf der anderen Seite wird es auch die Preise in anderen Ländern nach oben drücken.
Ich habe gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
Herr Rinke mit einem anderen Thema, dann hat Herr Jung die letzte Frage.
Eine Frage an Herrn Fischer zu einer Äußerung des russischen Außenministers Lavrov, der sich in einem Interview mit einem US-Moderator dahingegen geäußert hat, dass Russland alle Mittel einsetzen würde, sollten Länder versuchen, Russland militärisch zu besiegen. Ich wollte nur fragen, ob ich da einen Kommentar dazu haben könnte. Wie ernst nehmen Sie solche Äußerungen?
Es ist die typische Angstmache der russischen Regierung. Es ist klar, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine führt und dazu aufgerufen ist, seine Truppen auf der Stelle zurückzuziehen, um diesen völkerrechtswidrigen Zustand zu beenden.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Kai, dazu? Dann Herr Jung, bitte.
Ich verbinde mal zwei Sachen. Erstens warte ich noch auf eine Nachlieferung von Mittwoch in Sachen Definition Nachhaltigkeit. Da ging es ja um die Waffen- und Rüstungsindustrie. Ich hatte jetzt gelernt, das BMU ist gar nicht für Nachhaltigkeit zuständig, sondern das Kanzleramt. Frau Hoffmann, wann bekommen wir die Definition der Bundesregierung in Sachen Nachhaltigkeit? Gibt es eine Staatssekretärin, die dafür zuständig ist? Und meine Frage geht ans BMBF. Sorry. Frau Ustergleichen, können Sie uns den Stand geben, wie es bei der Aufklärung innerhalb Ihres Hauses bei der Fördermittelaffäre und dem massiven Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit.
Ich habe da
zwei komplexe.
Ja, ja.
Also was die Nachhaltigkeit angeht, ich glaube, Sie meinen die Staatsministerin, ja, Reglewski, genau. Und bei mir landet das jetzt zum ersten Mal an. Ich nehme das mit.
Okay. Dann hat man eine Frage ans BMBF, Frau von Nussler.
Die Kolleginnen haben sich hier relativ ausführlich geäußert. Demgegenüber habe ich keinen neuen Stand, den ich Ihnen heute mitteilen kann.
Das Ausführliche weise ich hier mal zurück. Es hat ja Ministerwechsel stattgefunden, darum frage ich ja. Also Frau Stark-Watzinger war ja der führende Kopf bei der Blockade der Aufklärung. Jetzt gibt es ja einen neuen Minister. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Özdemir Interesse hat, gerade wenn aus dem Wissenschaftsministerium ein beispielloser Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit zu bestaunen war, dass er da Aufklärung schaffen will. Wie weit ist da der Stand? Wie klären Sie gerade auf?
Der Bundesminister hat gesagt, direkt nach seinem Amtsantritt, dass die Wissenschaftsfreiheit eine große Bedeutung hat und hat das betont und hat zum von Ihnen angesprochenen Vorgang gesagt, dass das öffentliche Interesse daran aufzuklären, wie die genauen Abläufe im ehemaligen Leitungsbereich waren oder sind, berechtigt ist und dass er sich die Vorgänge genau anschauen wird, beziehungsweise dass es dafür aber auch Zeit braucht.
So, jetzt.
Keinen neuen Stand, habe ich ja eben gesagt. Ja.
So, jetzt haben wir noch Zeit für eine letzte Frage von Frau Jeckels.
Herr Fischer, zur Lage in Syrien. Also inzwischen, natürlich ist Aleppo gefallen, Hama ist jetzt gefallen, Salamieh ist gefallen. Das ist ja wirklich eine sehr dramatische Entwicklung innerhalb weniger Tage nur. Wie blickt denn die Bundesregierung auf diese Entwicklung? Schließlich hat die Bundesregierung sich ja während des Krieges sehr klar gegen Assad, war sehr klar gegen den Diktatoren Assad eingestellt. Jetzt ist es natürlich auch noch mal ein bisschen komplizierter. Wir haben ja verschiedene Gruppen, einmal HTS und dann natürlich die Türkei, die hier ganz konkrete Interessen verfolgt. Genau, wie blickt Deutschland da drauf und wie ist auch Deutschland involviert? Genau.
Ich glaube, das haben wir ja hier am Montag schon sozusagen ausführlicher besprochen, aber sozusagen um das noch mal zusammenzufassen. Sie sprachen Assad an. Natürlich ist er der Kopf eines Regimes, das in der Vergangenheit vor nichts zurückgeschreckt ist und auch Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat und mutmaßlich weiter über Chemiewaffen verfügt. Also er ist ein ganz furchtbarer Massenmörder. So, das zunächst mal zu Assad. Ansonsten verfolgen wir natürlich mit unseren Partnern die Entwicklung sehr eng. Die Syrien-Beauftragten der Quad haben sich ja dazu auch schon sehr früh in einem gemeinsamen Statement geäußert. Und worauf wir abzielen, ist natürlich weiterhin eine politische Lösung des Konfliktes. Dafür gibt es ja die UN-Resolution 2254. Wir rufen alle Seiten dazu auf, weiterhin auf dieser Grundlage nach einer Lösung zu suchen. Dies hat auch der UN-Sondergesandte, mit dem wir ja im engen Kontakt stehen, vor dem UN-Sicherheitsrat diese Woche auch noch einmal geäußert. Und wir unterstützen natürlich seine Bemühungen um eine politische Lösung mit Nachdruck. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich das ein Konflikt ist, der auch Auswirkungen auf die Region hat. Sie wissen, dass die Außenministerin am Rande des NATO-Außenministerinnen-Außenministertreffens, aber auch des OSZE-Ministerinnen- und Ministertreffens Gespräche geführt hat. Sie hat unter anderem mit dem israelischen Außenminister gesprochen. Sie hat mit dem türkischen Außenminister gesprochen und dort in all diesen Gesprächen, aber auch öffentlich ja auf eine politische Lösung hingewirkt. Und in der Tat, Sie haben die Rolle der Türkei angesprochen. Der Türkei kommt sicher eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu. Zum einen, weil es eine gemeinsame Grenze mit Syrien hat. Zum anderen, weil ja wahrscheinlich immer noch 4 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei aufhältig sind. Und vor diesem Hintergrund hat sich die Außenministerin mit ihrem türkischen Amtskollegen Fidan getroffen. Was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass Zivilisten und Zivilistinnen und zivile Infrastruktur geschützt werden und dass es und dass es zu keinen weiteren Vertreibungen kommt und der Zugang zu humanitärer Hilfe nicht unterbrochen wird und auch die Sicherheit der humanitären Helferinnen und Helfer gewährleistet wird. Und wir sehen auch das Eingreifen ausländischer Staaten, wie zum Beispiel die russischen Luftschläge, mit großer Sorge und auch Berichte über die Verstärkung des Regimes durch Iran-nahe Milizen sind sehr besorgniserregend.
Noch eine Nachfrage. Sie haben ja gerade eben ausgeführt, wie sich der Diktator Assad in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt verhalten hat gegenüber seiner Zivilbevölkerung. Jetzt ist es aber immer noch so, dass SyrerInnen in Deutschland ihren Pass beim syrischen Konsulat erneuern müssen. Davon hängt auch ihr Aufenthaltsstatus ab. Und da fließen Hunderttausende Euros jedes Jahr zum Assad-Regime direkt. Da gab es ja auch Kampagnen, die gefordert haben, dass man das anders regelt. Hat sich das Auswärtige Amt damit nochmal beschäftigt? Gibt es dort irgendwelche Entwicklungen zu dieser Frage?
Ich glaube, Fragen des Aufenthaltsrechts müssen Sie an das BMI stellen.
Kann das BMI dazu was sagen?
Also da geht es ja um Papiere, Unterlagen. Da sind die Regelungen, wie sie sind, und die Verhandlungen, da muss ich dann leider zurückverweisen. Mit ausländischen Regimen führt das Auswärtige Amt.
Vielleicht kann das ja jemand noch nachliefern.
Prima. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz und für manche am Ende der Woche. Das ist ein schönes Wochenende.